Ja, ich grüße euch auch von meiner Seite und möchte am Anfang noch mit uns beten. Bitte bleibt sitzen. Ja, allmächtiger Gott, lieber Vater im Himmel, du bist heilig, wie wir das eben gesungen haben. Und wir können dir nur dankbar sein für deine Liebe und Güte an uns. Und bitte dich jetzt auch, Herr, dass du weiterhin deinen Segen schenkst, auch jetzt durch die Predigt und durch die Abendmahlfeier, dass wir durch dich, durch die Kraft deines Heiligen Geistes und durch die Gemeinschaft miteinander reich gesegnet werden können. In Jesu Namen. Amen. Ja, liebe Glaubensgeschwister, liebe Freunde, wie wir ja sehen und schon gehört haben, feiern wir heute Erntedank. Und gleichzeitig auch, wie wir hier sehen, unser heiliges Abendmahl. Und ich denke, beides passt sehr gut zusammen. Wir wollen, ja, wir sollen Gott, den allmächtigen Vater im Himmel und unseren Herrn Jesus Christus für alle guten Gaben danken. Für die Nahrung, für die Kleidung, für das Wohnen. Für alles, was er uns geschenkt hat, mal mehr und natürlich auch mal weniger. Aber das größte Geschenk, das allergrößte Geschenk Gottes, ja, das allergrößte, was Gott an uns Menschen getan hat, ist, dass er Gott selbst in Jesus Christus Mensch wurde. Gott wurde in Jesus Christus Mensch und freiwillig als Mensch, als Gottes Sohn, am Kreuz für uns starb. Jesus brachte sich als vollkommenes Opfer, stellvertretend, für mich, aber auch für dich, ganz persönlich. Wenn du der einzigste Mensch auf dieser Welt gewesen wärst, wäre er für dich am Kreuz gestorben. Das ist wichtig, sich das mal ganz persönlich bewusst zu machen. Und wir sind aufgefordert, es auch ganz persönlich im Glauben anzunehmen. Das geht nicht automatisch. Da gehe ich nachher noch drauf ein. Und mein Predigtthema lautet geistliche Frucht durch Sterben und Erneuerung. Und ich lese dazu den Predigttext aus Johannes 12, Vers 20 bis 26 aus der Hoffnung für alle. Da heißt es, unter den Festbesuchern waren noch einige Griechen. Sie kamen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und baten ihn, Herr, wir möchten gerne Jesus kennenlernen. Philippus sprach mit Andreas darüber, dann gingen sie gemeinsam zu Jesus. Er sagte ihnen, die Stunde ist gekommen, jetzt soll der Menschensohn verherrlicht werden. Hört mir genau zu, ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, kann keine Frucht bringen, sondern bleibt ein einzelnes Korn. In der Erde aber keimt es und bringt viel Frucht, obwohl es selbst dabei stirbt. Wer sein Leben über alles liebt, der wird es verlieren. Wer aber bereit ist, sein Leben vorbehaltlos für Gott einzusetzen, der wird es für alle Ewigkeit erhalten. Wer mir dienen will, der soll mir auf diesen Weg folgen. Denn wo ich bin, soll auch er sein. Und wer mir dient, den wird mein Vater ehren. In den Versen vorher erfahren wir im gleichen Kapitel, dass Jesus vorher mit feierlichem Empfang des ganzen Volkes in Jerusalem eingezogen war. Es war die Zeit des jüdischen Passafestes. Das war also das Fest, von dem hier am Anfang die Rede war. Und die Menschen jubelten Jesus begeistert zu, indem sie riefen: Gelobt sei Gott, gelobt sei der, der im Namen Gottes kommt. Heil dem König von Israel. Jesus war sehr bekannt und berühmt geworden, vor allem aber durch seine gewaltigen Wunder, durch seine gewaltigen Zeichen, die er auch in der Öffentlichkeit getan hatte. Wie zuletzt die Auferweckung des toten Lazarus. Lazarus war 4 Tage tot gewesen und Jesus hatte ihn wieder lebendig gemacht. Und das hatte sich herumgesprochen. Und die Menschen waren davon begeistert und wollten Jesus quasi wie ein Superstar sehen und kennenlernen. Das sprach sich rum, sogar ohne Internet, ohne Instagram. Das brauchten sie damals nicht. Das sprach sich wie ein Lauffeuer rum. Sie wollten Jesus kennenlernen und waren begeistert, wie auch diese Griechen oder Nichtjuden in Vers 20, wo es heißt, wir möchten gerne Jesus kennenlernen. Kennenlernen. Ja, aber wollten sie ihn wirklich ganz kennenlernen, nicht nur an der Oberfläche, auch kennenlernen in seinen extremen und unbequemen Herausforderungen. Ihn wirklich auch so zu erkennen und sich von Jesus auch zur völligen Umkehr belehren lassen, auch in unserer heutigen Zeit, finden viele Menschen Jesus ganz okay. Ja, war doch ein guter Mensch, einer, der für Frieden und Liebe steht. Ganz okay, kann man so stehen lassen. Aber, Jesus als Herr, als Gott, als Herr, mit absolutem Anspruch auch auf die eigene Lebensführung? Nein, danke. Das lehnen dann doch viele Menschen meistens entschieden ab. Jesus, ja, guter Mensch, ja, okay, aber dass er mir zu sagen hat, wie ich mein Leben zu führen habe, nein, danke. Ich will mein eigener Herr, meine eigene Herrin bleiben. Viel zu extrem, zu fanatisch, geht doch gar nicht. Und deshalb lässt sich Jesus hier weder durch die Bewunderung und Begeisterung, so schön das ist und war, von den Menschen, er lässt sich nicht täuschen. Denn wie wir wissen, Begeisterung kann oft wie ein Strohfeuer sein. Es brennt schnell und heftig, manchmal wie beim Fußball, solange die deutsche Nationalmannschaft gewinnt und gewinnt, begeistert. Wenn sie kläglich verlieren, dann taugen sie nichts mehr. Und so war das auch hier. Nein, Jesus lässt sich davon nicht einfangen. Nein, Jesus richtet seinen geistlichen Blick nach vorn, in die Zukunft. Er sieht schon die Zeit herannahen. Die Stunde ist gekommen, die Zeit ist gekommen, wo sein Weg, sein Auftrag direkt ans Kreuz gehen wird. Das wusste er. Das war sein Weg, sein Hauptauftrag, den es zu erfüllen galt. Die Stunde, die Zeit ist gekommen, jetzt soll der Menschensohn verherrlicht werden. Nicht durch diese momentane Begeisterung, so schön die war, aber die war auch schnell wieder weg. Wie wir wissen, Kapitel 19 im Johannes von Hosianna heißt es oft mal, weg mit ihm, kreuzige ihn. So sind Menschen oft. Und für die meisten Menschen, auch heutzutage, scheint das Sterben Jesu am Kreuz irgendwie total sinnlos, grausam. Ja, wie Paulus es im 1. Korinther schreibt, eine Dummheit, ein Unglück oder sogar ein Ärgernis. Zum Beispiel der Koran leugnet die Kreuzigung Jesu. Er sagt, Jesus wurde nicht gekreuzigt. Es war jemand anders. Es wird extrem geleugnet. Aber auch in der Welt wird es als Unglück, als Ärgernis gesehen. Vor einigen Monaten habe ich mal im NDR-Fernsehen abends gibt es die Sendung Das, D-A-S, Das, weiß nicht, wer die kennt, für etwas Ältere. Da sind Leute auf dem roten Sofa und da war der Regisseur und Intendant der Oberammergauer Festspiele eingeladen. Meine Frau Rosa und ich waren 2010 mal in Oberammergau und da waren auch die Oberammergauer Festspiele. Sehr biblisch ausgerichtet, sehr bildgewaltig, fanden wir. Da kommen Leute sogar aus den USA extra dahin. Jedenfalls dieser Regisseur Christian Stückel wurde von der Moderatorin Frau Tietjen ja auf die Kreuzigung Jesu angesprochen. Und sie sagte, naja, das ist doch eigentlich eine ganz schreckliche Geschichte. Mit der Kreuzigung, Jesus am Kreuz, kann man sich da nicht was Besseres einfallen? Immer diese Geschichte, da ist doch kein Happy End, doch kein glückliches Ende, ist doch schrecklich. Aber er antwortete, nein, es gab doch noch ein Happy End, die Auferstehung, die Auferstehung. Und dann sagte sie etwas schnippisch, naja, wenn man das so glauben kann. Aber das ist die wirkliche Einschätzung vieler Menschen, auch hier in Deutschland, was ich so in Gesprächen feststelle. Ja, also was soll das? Das ist doch schrecklich. Aber eigentlich kann uns doch nur Jesus selbst den geistlichen Sinn und Zweck seines Kreuzestodes erklären. Wer sonst außer er? Und er macht hier an einem Bildvergleich, einer Metapher, nämlich des Weizenkorns, sehr deutlich, was das eigentlich bedeutet. Jesus benutzte gerne bekannte Bildvergleiche, Metaphern aus der Natur und aus der damaligen Umwelt, um seine Worte und Lehren für einfache Leute oder allgemein verständlicher zu machen. Aus der Natur, aus der Landwirtschaft, aus dem Handel und so weiter. Und so auch das Beispiel, was er hier gebraucht, von einem einfachen Weizenkorn, das in den Erdboden gelegt wird. Und das bringt uns zum ersten Hauptpunkt meiner Predigt, nämlich Altes muss sterben, damit neues geistliches Leben überhaupt entstehen kann. Und Jesus sagt es hier sehr deutlich, hört mir genau zu, ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, kann keine Frucht bringen, sondern bleibt ein einzelnes Korn. In der Erde aber keimt es und bringt viel Frucht, obwohl es selbst dabei stirbt. Jesus verdeutlicht diesen natürlichen Prozess des in den Boden gelegten Weizenkorn. Das Weizenkorn, das im Boden abstirbt, also sich in verschiedene Teile zersetzt oder zersetzt wird und dadurch keimt. Nur so kann durch diesen biologisch-chemischen Prozess neue Frucht, neuer Weizen entstehen. Scheinbar ein simpler natürlicher Vorgang, aber auch ein Wunder der Natur. Wenn wir die Früchte sehen, es ist doch irgendwie ein Wunder, wie das alles so scheinbar wie von selbst geschieht, wächst. Und wenn man dann mal das hinterfragt, wir hatten mal Professor Werner Gitt hier, Informatiker und Mathematiker, er sagt, wie viel Information ist da drin? Und woher kommt diese Information? Scheinbar alles so selbstverständlich, aber woher kommt die Information, dass diese Prozesse wie von selbst überhaupt ablaufen? Es muss einen geistigen Sender geben, der diese Information da hinein gepflanzt hat. Und dieses natürliche Bild des sterbenden Weizenkorns überträgt Jesus auf sein eigenes Sterben am Kreuz. Denn nur durch Jesu freiwilligen Tod, seine buchstäbliche Hingabe, Hingabe in das Sterben bewirkt die dann entstehenden, die geistliche Frucht, die geistlichen Früchte. Ja, er sagt viel Frucht. Und diese geistliche Frucht, die Jesus hervorgebracht hat, zu der gehörst auch du und ich, wenn du Jesus Christus wirklich aufgenommen hast, wenn du vom Neuen wiedergeboren bist, dann bist du auch ein Bestandteil dieser geistlichen Frucht. Dann gehörst du dazu. Und das geht aber nur im völligen sich anvertrauen in und an Jesus Christus, indem man sich wirklich ihm ganz ausgeliefert hat. Das ist die absolute Voraussetzung, sich ihm ganz anzuvertrauen. Zweiter Hauptpunkt, ich muss mein altes egoistisches Leben beständig ablegen, damit das neue Leben durch Gott in mir zum Wachsen kommt, zum Vorschein kommt. Das sagt Jesus in Vers 25. Wer sein Leben, sein altes Leben, über alles liebt, der wird es verlieren. Wer aber bereit ist, sein Leben vorbehaltlos für Gott einzusetzen, der wird es für alle Ewigkeit erhalten. Jesus ist uns durch sein Vorbild vorausgegangen. Er hat sich freiwillig hingegeben, damit wir durch seinen Tod neues geistliches Leben im Glauben in der Wiedergeburt erhalten können. Aber nun sind auch wir gefragt, wir sind nicht nur passiv, sondern wir sollen aktiv werden und unser altes, vom Egoismus, also der Ichhaftigkeit geprägtes Leben abzulegen. Wir müssen heraus aus unserer Egozentrik. Jeder sieht sich ja quasi als Mittelpunkt der Welt. Jeder hat damit zu kämpfen, mehr oder weniger, ich auch. Und das muss sich alles um ein Selbst drehen. Die eigenen Wünsche, die eigenen Ziele, die eigenen Gedanken. Und wer immer nur nach seinem eigenen Glück strebt, wird es nie erreichen. Das sagen auch die Psychologen. Wenn sich zwanghaft immer sein eigenes Glück erreichen will, seine eigene Befriedigung, wird sie nie erreichen. Das Glück wird fliehen. Und deshalb gibt es ja auch so viele unglückliche Reiche und unglückliche berühmte Leute. Wenn es nur an Geld und an Berühmtheit liegen würde, müssten sie alle glücklich, glückselig sein. Aber nein, Skandale, Unzufriedenheit ist dort weit verbreitet. Denn Glück, Seligkeit ist ein Geschenk Gottes. Das kann man nicht selber machen. Und nur für die Menschen, die vorbehaltlos bereit sind, ihr ganzes Leben für Gott, der Liebe zu Gott und in der Liebe zum Mitmenschen einzusetzen, die bereit sind, um Jesu Willen auch auf ihre Vorteile zu verzichten. Und wir staunen oft über die benachteiligten und verfolgten Christen in den islamischen, kommunistischen und diktatorischen Ländern. Warum nehmen diese Menschen um des Glaubens an Jesu Willen so viele Nachteile und Gefahren auf sich? Warum, haben wir uns das schon mal gefragt? Vielleicht kennt ihr Open Doors, die Sendung. Wieso gehen sie lieber ins Gefängnis oder lassen sich sogar töten um des Glaubens an Jesu Willen? Warum? Ich denke, weil diese mutigen Christen die Liebe zu Jesus Christus und das ewige Leben in der Ewigkeit unendlich wertvoller und wichtiger ist als ein laues, bequemes, halbherziges Leben in dieser Welt. Sonst werden sie es nicht machen. Und da sind sie mir ein Vorbild. Und da schäme ich mich oft, wie lau und träge ich und wir oft hier sind. Und Jesus sagt es hier ganz deutlich, wir müssen herauskommen aus diesem Drehen um unseren Wohlstand, unseren Egoismus und der sich manchmal sogar sehr fromm tarnt. Es bringt nichts, nur Bibelworte weiterzusagen. Es bringt nichts, die Bergpredigt auswendig zu können, wenn ich sie nicht lebe. Das Wissen allein hilft mir nicht. Im Gegenteil, es fährt mir sogar zum Gericht. Wenn ich nur theoretisch das weiß, aber nicht praktisch lebe. Wir müssen in unserem alten Leben absterben. Ja, wir müssen es verlieren. So drastisch sagt es Jesus. Und wer ihn wirklich kennenlernen will und kennengelernt hat, der muss auch diese extreme, herausfordernde Seite Jesu akzeptieren. Wir können uns nicht nur eine Seite von Jesus, wir müssen alles, was Jesus sagt, ernst nehmen. Und das ist ein riesengroßes Problem in unserer westlichen Christenheit, dass viele sogenannte Christen oft, jedenfalls, ich will da keinen verurteilen, ich bin nicht der Richter, aber so in Gesprächen merke ich, ja, dass sie oft nur Namenschristen sind. Traditionell, wie ich das auch jahrelang war. Ich bin in der Kirche gewesen, aufgewachsen, aber ich war kein Christ. Ich habe es quasi über mich ergehen lassen, aber ich war nicht im Herzen angerührt, nicht wiedergeboren. Und nur wer in ganzer Hingabe an Jesus Christus lebt, hat die Verheißung, in der Ewigkeit bei Gott im Himmel zu sein. Jesus warnt in Matthäus 7, 21, nicht jeder, der Herr zu mir sagt, wird in den Himmel kommen, sondern nur wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Und der Wille Gottes an uns ist auch die völlige Hingabe an seinen Sohn Jesus Christus, ihn zu lieben über alles. Komme ich zu Punkt 3. Was bedeutet denn völlige Hingabe an Jesus für dich? Völlige Hingabe bedeutet für mich Dienst und Nachfolge für Jesus. Jesus sagt es in Vers 26, wer mir dienen will, der soll mir auf diesem Weg folgen. Denn wo ich bin, soll auch er sein. Und wer mir dient, den wird mein Vater ehren. An Jesus wirklich glauben und ihm wirklich vertrauen bedeutet als Folge buchstäblich auch Nachfolge. Glauben muss Folgen haben. Und eine Folge ist die Nachfolge Jesu gegenüber. Nach meinem Bibelverständnis gibt es keinen echten lebendigen Glauben, wie ihn Jesus fordert, ohne Nachfolge. Echter Glaube bedeutet immer Nachfolge. Der bekannte Christ und Theologe Dietrich Bonhoeffer, der 1945 kurz vor Kriegsende noch umgebracht wurde von den Nazis, schrieb und schreibt in seinem Buch Nachfolge, billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirchen und Gemeinden. Unser Kampf geht heute um die teure Gnade. Billige Gnade heißt Gnade als Schleuderware, die nichts mehr wert ist. Billige Gnade ist Predigt der Gnade ohne Buße, ohne Umkehr, ohne Nachfolge, ohne Kreuz. Das wird leider in manchen Kirchen so gepredigt. Buße nicht erforderlich. Nachfolge nicht erforderlich. Billige Gnade ohne Kreuz. Bonhoeffer und andere Christen damals in Deutschland mussten für ihren Glauben, ihr Bekenntnis teuer bezahlen. Mit dem Tod hier in Deutschland. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Aber es war so. Jesus ist uns vorausgegangen durch sein Leben, Sterben und Auferstehen. Und wir sollen Jesus wirklich nachfolgen. Aber was heißt echte Nachfolge Jesu? Etwa, man geht sonntags mal zum Gottesdienst Man gibt vielleicht den Zehnten, man liest die Bibel einmal oder zehnmal durch, man betet, alles gut, alles positiv. Aber das ist noch nicht wirkliche, vollkommene Nachfolge, wie Jesus sie meint. Nachfolge, wie ich sie verstehe aus der Schrift, bedeutet Bereitschaft zum Dienst, Bereitschaft mit seinem ganzen Leben Jesus zu dienen. Denn Jesus will uns ganz oder gar nicht. Halbes Christsein geht nicht und gibt es nicht. Das ist wie bei einer Heirat. Als ich meine Frau geheiratet hat und meine Frau mich, da haben wir uns das Versprechen gegeben, wir gehören einander. Wir sind verheiratet. Wenn ich gesagt hatte, ich will aber nur halb verheiratet sein, hätte meine Frau mich nicht geheiratet. Und eigentlich ist das doch logisch. Also wenn ich mich Jesus anvertraue, dann muss ich es ganz meinen. So halb, wie es traditionell bei vielen Christen üblich ist, ja, so ein bisschen Christ sein, aber das andere, nein, das ist mir zu extrem. Ja, aber Jesus sagt es ja nun mal so. Es ist unbequem. Und dann geht es in der Nachfolge nicht mehr in erster Linie darum, dass ich meine eigenen Ziele und Wünsche erfülle und das anstrebe, sondern dann geht es darum, Gottes Ziele, die er mit mir hat, zu erfüllen, mich darauf einzulassen. Und das bedeutet, dass wir uns als lebendige Christen ganz mit unseren Gaben, mit unseren Fähigkeiten, mit unseren Möglichkeiten einsetzen, dass hier Gottes Reich geistlich gebaut wird. Und das ist, was Jesus forderte. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Matthäus 6, 33, ein ganz wichtiger Vers. Und nur dann, wenn wir uns als Einzelne und als ganze Gemeinde Christi in Hingabe und Dienst für Jesus ganz einsetzen, werden wir zusammen auch gute geistliche Früchte für unseren Herrn und Gott Jesus Christus bringen. Das ist Gottes Ziel mit uns, solange wir hier noch Zeit haben. Noch haben wir die Zeit und die Freiheit. Ich fasse meinen Predigtinhalt noch mal kurz zusammen. Erstens, Altes muss sterben, damit neues geistliches Leben entsteht. Zweitens, ich muss mein altes egoistisches Leben beständig ablegen, damit das neue Leben durch Gott sich in mir entfalten kann. Punkt 3. Völlige Hingabe an Jesus bedeutet Dienst und Nachfolge Jesu gegenüber. Echter Glaube an Jesus geht nur durch wirkliche Nachfolge in meinem ganzen Leben. Das möge in uns unser Herr Jesus Christus durch seinen Heiligen Geist schenken. Denn alleine können wir es nicht. Wir brauchen dazu die Kraft Gottes durch seinen Heiligen Geist. Amen.
Wir wollen uns unter den Segen Gottes stellen, so wie Gott, der Herr, es Mose und Aaron geboten hat. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Ja, jetzt möchte ich nochmal drei Einladungen aussprechen. Das Aussprechen ist schwer. Einmal die Einladung, wer sich mit dem Gedanken der Taufe trägt, uns Älteste gerne anzusprechen. Die zweite Einladung ist, die Erntedankgaben mitzunehmen nach dem Gottesdienst. Und die dritte Einladung ist die, noch ein bisschen hier zu bleiben, zum Kaffee trinken. Karl, auch dir vielen Dank, dass du dich darum kümmerst. Wir wollen zum Abschluss auf das Postludium hören. Euch einen gesegneten Erntedanksonntag.